immer, wenn ich so sehe, dass selbst die Kommunikation mit Zeichen funktioniert. Ja, ich habe gerade geschaut, oh, Bild funktioniert hinter nicht, da wurde gezeigt, gleich wurde Stand gesetzt. Also wir verstehen es auch ohne Worte. Das finde ich sehr schön. Geschwister, das Thema, was ich heute euch vortragen möchte, ist das Thema, was bei mir eigentlich selbst in mir vorgegangen ist, schon längere Zeit. Ich habe gelesen, da wo ich aufgeteilt war, und ich bete immer, Herr, was soll ich predigen? Weil ich erlebe jeden Tag etwas mit dem Herrn. Also ich könnte jeden Tag eine Predigt von dem, was ich erlebt habe, oder auch ihr selbst könnt predigen noch. Weil jeder von uns lebt mit Gott, erfährt Gott täglich. Auf wunderbare Weise begegnet uns Gott jedem anders. Weil er kennt dich und kennt mich. Er weiß, was mich bewegt, was mich verändern kann und was ich brauche. Ich bin ein ganz anderer Typus vielleicht als Martin oder Rudi oder jeder von uns hier. Wir sind alle einzigartig. Es gibt keinen zweiten Oleg. Selbst wenn jemand, der genauso aussieht wie ich, würde geben. Vielleicht gibt es das auch. Aber der würde doch innerlich ganz anders sein. Wir waren in Zypern mit meiner Frau, sind an die Strandpromenade gegangen und ich bin stehen geblieben. Normalerweise schaue ich keine Frauen so richtig an, ja. Aber in dem Moment stand ich da und meine Schwester ging an mir vorüber. Aber 1:1, meine Frau stand da und sagte, Schatz, ist das Olga? Meine Frau und meine Schwester haben gleichen Namen. Ich stand da und sagte, Schatz, nee, normalerweise hätten dann gewusst, dass sie hier rübergekommen ist. Und wir standen da und die Frau hat es gemerkt wahrscheinlich, weil die hat sich umgedreht, weil wir standen alle beide so und haben nachgeschaut. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, wir drehen uns um, das ist schon nicht mehr angenehm, wahrscheinlich für die Frau. Aber es gibt sowas. Manchmal ändern die Menschen sich, auch an anderem Ende der Welt. Ich weiß nicht, welche Sprache die sprach. Es waren Deutsche unterwegs, es waren Zyprioten unterwegs, ja. Es waren Türken, Engländer und Kanadier auch da, ja. Also deswegen, also es gab alles Mögliche. Und in der Zeit, wo ich in Istanbul so im Flughafen saß, müssten wir ein bisschen warten, sah ich diese Menge an Menschen, die mit verschiedenen Gedanken unterwegs waren. Und da saßen Menschen, die auch sich laut unterhalten haben und ich konnte drei Sprachen davon raushören, Ukrainisch, Russisch und Deutsch. Ja? Englisch bin ich nicht so mächtig, dass ich das alles verstehe. Und ich saß das und hörte, wie doch die Menschen Sorgen auch mit sich tragen, obwohl die jetzt gerade irgendwo im Urlaub waren oder irgendwo in den Urlaub fliegen oder wieder zurück nach Hause fahren. Und ich dachte, ja, wie kann ich doch glücklich sein, dass ich in den Zeiten, wo vieles unklar ist, doch ganz ruhig sein kann. Ich habe meine alten Bücher wieder angefangen zu lesen oder Bücher, die ich länger nicht beschaut habe. Ich wurde beschenkt reich mit Büchern vor meiner Abfahrt, ja, und durfte ein Buch mitnehmen, hat meine Frau gesagt, nicht mehr. Und ich war froh, dass ich doch wieder alte Beispiele lesen durfte, was so vor vielen, vielen Jahren mich bewegt haben zum Glauben. Wisst ihr, ich habe dieses Bild am Anfang nicht umsonst gewählt. Vertrauen hat etwas mit Perspektive zu tun, mit der Ansicht. Jeder Mensch in unserem Alter, nehmen wir unsere Kinder, die sehen unsere Gemeinde ganz anders, wie ich zum Beispiel sehe die. Die sind verliebt in unsere Gemeinde, ja, also unsere Viktoria, also die saß gestern bis kurz vor 12 am Backen, die wollte einen Kuchen für die Geschwister backen. Dementsprechend sah morgens die Küche aus, aber die hat ihr Werk vollbracht, ja. Aber für mich war das so wichtig, sie liebt die Gemeinde. Ich liebe die Gemeinde auch. Aber wenn wir uns hinsetzen würden und miteinander sprechen, warum wir die Gemeinde lieben, würde es doch etwas anderes sein, was uns beide bewegt. Und auch hier, würdet ihr mir glauben, dass da unten irgendwo Pfaden sind oder Wege, irgendwo Flüsse gibt oder irgendwo Wasser oder Ströme des Wassers geben? Ja. Aber man sieht von der Höhe nicht. Würde man die Perspektive verändern, würde man anderen Wald erleben, andere Berge sehen. Und oft verändert der Herr unsere Perspektive. Oft schauen wir auf etwas ganz anders und dann verändert der Herr unser Leben so, dass wir etwas ganz anderes erleben. Damit wir in der Tiefe und in der Höhe den Herrn erleben. damit wir vollkommen unseren Vater verstehen, damit wir die Liebe begreifen, mit der er uns liebt. Vertrauen. Es ist schwer, Vertrauen zu erhalten. Es ist leicht, ihn zu verlieren, das wissen wir auch, ja. Es ist noch schwieriger, dann wieder den aufzubauen. Vertrauen ist so eine Sache. Vertrauen beruht auf Erfahrungen. Ich war bei meinem Bruder zu Besuch und sein Sohn stand auf dem Sofa und ich sagte zu ihm, spring. Guckte mich an, er hat mir nicht vertraut, dass ich ihn empfange. Ja? Hätte ich meine Tochter es gesagt, die wäre gleich gesprungen. Weil die weiß, ich würde die auffangen. Er kannte mich nicht so von der Seite. Und deswegen auch, wenn ich mit meinen Geschwistern spreche über meinen Gott und meinen Heiland, ich weiß, ich kann vieles erzählen, aber vieles würden sie nicht begreifen, weil sie haben ihn nicht erfahren. Sie erleben ihn täglich nicht. Sie wissen nicht, wie viel Liebe er zu uns Menschen hat. Wo ich über dieses Vertrauen nachdachte, ist mir etwas ganz wichtig geworden. Ich habe so eine Strophe gefunden, so einen Spruch. Liebe kann nicht dort leben, wo es kein Vertrauen gibt. Es ist ein tiefes Wort. Liebe kann es nicht dort leben, wo es kein Vertrauen gibt. Wir Eheleute kennen es, ja. Liebe kann nur dort gedeihen, wo Vertrauen gibt. Wenn beide einander vertrauen, kann die Liebe wachsen. Liebe wird sich verändern. Ich liebe meine Frau mit ganz anderer Liebe heute wie vor 24 Jahren, ja. Also die hat sich verändert. Die ist viel tiefgründiger. Ich durfte jetzt nachzählen, meine Frau ist unten in Kinderstunde, ja. Die ist anders, aber die ist da. Ich habe noch ein, wo ich über Vertrauen Sprüche gelesen habe, habe ich auch so eins gefunden. Ich vertraue niemandem, nicht einmal mir selbst. Und das sagte Josef Stalin. Da stand ein Mann, der gerade umgebracht werden sollte, ein Freund von ihm eigentlich, ja, ein Gefährte. Und er schrie zu ihm, Josef, vertraue mir. Und das war sein Spruch. Ich vertraue niemandem, nicht einmal mir. Ich mag ganz oben in den Bergen sein. Ist schwierig für mich, ja, aber wenn ich einmal da bin, dann bleibe ich auch längere Zeit. Ich genieße die Aussicht. Ich mag, wenn ich nach oben Richtung Sand fahre, wir mögen das gerne mit unserer Familie da oben, weil die Aussicht ist was Besonderes. Man sieht ganze Gegenden, man findet dann Hügelsheim und alle anderen Dörfer. Man sieht, wenn gutes Wetter da ist, bis nach Frankreich rüber. Und manchmal stellt uns Gott und möchte uns das Ganze zeigen. Weil manchmal kämpfen wir um kleine Dinge. Obwohl manchmal müssen wir diese Perspektive verändern und schauen, wie wirkt das auf das Ganze. Auch bei uns in der Gemeinde, jeder einzelne von uns ist ein Glied des anderen. Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten. Jeder hat seine Kräfte und Schwächen. Und die sind wichtig. Auch die Schwächen sind wichtig. Wisst ihr warum? Weil durch Schwächen des einen werden die Stärken des anderen gebraucht. Und das ist der Dienst. Dienst aneinander. Deswegen liebe ich auch die Gemeinde. Die Gemeinde, der Herr baut seine Gemeinde wunderbar. Und ich hab jetzt in meinem christlichen Leben 4 Gemeinden erlebt. In 4 Gemeinden war ich Gemeindemitglied. Und jede Gemeinde war ich immer erstaunt, wie der Herr sie doch zusammengefügt hat. Und ich konnte immer nur sagen, Herr, du baust wunderbar. Ja, er feilt, er arbeitet, besonders an mir auch, ja. Der haut an meinen Steinen so, dass es rüttelt manchmal. Aber es ist wichtig. Manchmal schleift er. Manchmal tut er Wasser drüber. Und das ist wichtig für mich. Denn ich sehe, dem Herrn ist nicht egal, wie ich aussehe am Ende. Ihm ist nicht egal, wie der Stein behauen ist. Dem ist wichtig, der Oleg, damit er richtig bearbeitet ist. Damit er passt in den Bau. Aber das bin nicht nur ich, auch ihr alle hier. Und dafür sollten wir dankbar sein. Und hierauf können wir unser Vertrauen aufbauen. Als ich über Vertrauen nachdachte, mir fällt immer nur ein Mann auf, besonders auf. Kennt ihr den Spruch oder diese Bibelvers, das Stück des Bibelvers, über wem es geht? David. Ich habe besonders den bekannten Stück genommen, ja, damit jeder versteht. Ein Mann nach meinem Herz, das ist die Aussage Gottes. Das sagt Gott über ihn aus. Das ist etwas Wunderbares. Da hat David noch nichts gemacht. Dieser Spruch ist gekommen da, wo David noch nichts in seinem Leben vollbracht hatte. Der war ein kleiner Bube, ein Jüngling. Und da sagte, diese Worte sagte der Herr zu Samuel. Warum? Weil Gott kennt mein Eingehen, mein Ausgehen. Gott kennt meinen ersten Atem und den letzten Atem. Vor ihm ist nichts verborgen. Gott wusste alles, was David vollbringen wird. Deswegen konnte er auch dieses Wort sagen. Wir werden dieses Vers noch weiter lesen. Geschwister, warum David als Beispiel? Ich glaube, keiner in der Bibel hat so viel Blut vergossen wie David. Es gibt, glaube ich, keine Person in der Heiligen Schrift, der so viel gekämpft hat. Er wird nicht umsonst der Kriegsherr bezeichnet. Nicht umsonst war der Philisterkönig bereit, ihm alles zu vergeben, was vorher war, damit er nur sein Kriegsherr wird. Er hat ihm auch eine Stadt geschenkt, damit er für ihn kämpft. Philister waren bereit, dass David in ihren Reihen ist. Aber David macht etwas ganz anderes aus. In seiner ganzen Bedrängnis, also das Leben Davids war sehr schwer. Ich wünsche keinem so ein Leben. Also von den Schwierigkeiten her, von den Erfahrungen, die er gesammelt hat. Doch in dem Ganzen ist er treu dem Herrn geblieben. Und das war, was mich besonders an David so fasziniert. Ich liebe die Bibel von der Seite auch, Geschwister. Als junger Mann waren wir nicht Christen, ja. Also meine Eltern waren Kommunisten. Ich durfte mich voll entfalten, wie ich wollte. Und ich lebte in Kasachstan, in Asien, ja. Ich durfte Koran lesen, ich durfte Bibel lesen. Also wir hatten Freunde zwischen den Kasachen und zwischen auch Christen. Deswegen also wurde bei uns alles gefeiert. Aber was mich an der Bibel fasziniert hatte, als ich das erste Mal las, das Unverschönerte. Ich dachte, hör mal, da wird so vieles beschrieben, was falsch ist in der Gemeinde oder falsch im Christentum. Was falsch in den Menschen ist. Im Alten Testament dachte ich, wer lässt sowas, wenn du etwas unter den Menschen bringen möchtest, dann sagst du noch das Schönste, das Wunderbarste, Friede im Welt oder irgendwas das Gleiche. Also es soll schön aussehen, ja, damit es hinzieht. Aber das ist nicht die Bibel, das ist die Wahrheit. Und die zeigt, so wie der Mensch tatsächlich ist, so wie der Mensch tatsächlich war und wie er wurde. Ein Beispiel im Leben Davids ist mir besonders im Herzen hineingefallen. Als David ein junger Bursche war, musste vieles im Leben erfahren als Hirte. Und als er Schwiegersohn wurde von einem König, der Saul hieß, musste er auch was lernen. Aber das, was er als Kind gesammelt hatte, prägte ihn in seinem ganzen Leben. Er war nicht der Lieblingsschwiegersohn von Saul. Und wir wissen, wie er nach dem Leben von David getrachtet hatte. Wie oft wollte er ihn umbringen. David hatte nicht nur um sein Leben Furcht und um das Leben seiner Männer, 600 Leute waren unter ihm. Auch die Eltern waren in Gefahr. Er musste sie zu einem fremden König bringen und dort lassen. Das Leben Davids sah überhaupt nicht gut aus. Aber wisst ihr, was Besonderes an ihm ist? hat nie aufgehört zu hoffen auf den Herrn. Er hat nie die Hand an Saul angelegt. Er hatte mehrere Möglichkeiten gehabt, ein für ein Mal die Verfolgung auszulöschen. Manchmal so sah aus, als würde Gott ihn wirklich vor ihm hinlegen. Einmal ziehen des Schwertes und es wäre vorbei. Und wie oft waren seine Freunde so weit, haben gesagt, David, du siehst, der Herr tut was für dich, mach es doch. Und er sagt, nein, ich lege meine Hand nicht an den Gesalbten. Und wisst ihr, als ich als Ungläubiger diese Stelle las, dachte ich, das war blöd. Weil da bietet sich doch alles an. Einmal und das ist alles gelöst. Aber ich habe den inneren David nicht verstanden damals. Ich habe nicht verstanden, was ihn bewegt hatte. Weil von Samuel bis Psalmen dauert es noch. Bis ich hineinschauen konnte, was David im Inneren war. Kennt ihr Bogenlied? Wer kennt Bogenlied? Hab ich schon gelesen. Der Bogenlied ist geboren worden, als David Bogenarmee eingeführt hatte. Und Bogenlied kennt ihr alle. Ihr habt das schon oft gelesen. Mehrere Verse kennt ihr wahrscheinlich aus jungster Jugendzeit. Und dieses Bogenlied, ich möchte, dass wir das gemeinsam mit euch durchlesen. Er befindet sich in 2. Samuel, 1. Kapitel, 19. bis 27. Vers. Und beginnt so. Deine Zierde, Israel, liegt auf deinen Höhen erschlagen. Wir sind die Helden gefallen. Ich lese das selber vor besser, von da kann ich schwer. Deine Zierde, Israel, liegt auf deinen Höhen erschlagen. Wir sind die Helden gefallen. Berichtet nicht in den Gat, vergütet es nicht auf den Straßen Eskalons, dass sich nicht die freuen die Töchter der Philister, dass die nie frohlocken die Töchter der Unbeschnittenen. Ihr Bergen von Gilboa, es soll weder Tau noch Regen auf euch fallen, noch mögen Felder da sein, von denen Hebopfer kommen. Denn dort ist der Schild der Helden schmählich hingeworfen worden, der Schild Sauls, als wäre er nicht mit dem Öl gesalbt. Vom Blut der Erschlagenen, vom Fett der Helden ist Jonathan Bogen nie zurückgewichen und das Schwert Sauls ist nie leer wiedergekommen. Saul und Jonathan, geliebt und lieblich im Leben, sind auch im Tod nicht geschieden. Sie waren schneller als Adler, stärker als Löwen. Ihr Töchter Israels weint über Saul, denn euch köstlich in Purpur kleidete, der eure Kleider mit Goldschmuck verzierte. Wir sind doch die Helden gefallen mitten im Kampf. Jonathan liegt erschlagen auf deinen Höhen. Er ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Du bist mir sehr lieb gewesen. Wunderbar war mir deine Liebe, mehr als Frauenliebe. Wir sind die Helden gefallen und verlocken die Waffen des Krieges. Verloren die Waffen des Krieges. Brüder und Schwestern, kennt ihr die Geschichte nicht vorher? Würde ich sagen, da weint jemand, der ganz nahe Leute verloren hat. Jemand, der die Nächsten überhaupt verloren hat. Kennt man die ganze Geschichte, würde ein Mensch mit unbeschnittenem Herzen erstaunt sein, warum er sowas sagt. Da ist doch jetzt alles wieder im Lot. Aber derjenige, der David kennt, er war sehr traurig über das, was zwischen ihm und Saul zustande gekommen ist. Er war traurig darüber, dass zwischen ihnen eine Feindschaft war, die keinen Grund hatte eigentlich. David hatte Saul verherrlicht als Vater. Er sah in seinen Augen wie ein Löwe, ein sehr starker und großer Mann. Ein Mensch, der wirklich für Israel kämpfen wollte, wollte was verändern. Wisst ihr, ganz am Anfang dieses Abschnittes, als die Nachricht zu David kam, hat er nicht angefangen einfach zu weinen. Er zerriss seine Kleider. Es war bitterer Schmerz, der durch ihn durchfuhr. Nicht nur Saul, auch Jonathan ist gefallen. Ein Mensch, der ihm sehr teuer war. Warum ich diese Beispiele genommen habe, ist das für mich sehr wichtig. Geschwister, wir befinden uns gerade vor so einem Wald, wie ich ganz am Anfang das gezeigt habe. Weil vieles geschieht um uns herum. Politische Veränderungen, ökonomische Veränderungen. Es ist undurchsichtig. Frage mich jemand vor 5 Jahren, ich hatte Übersicht gehabt. Ich habe irgendwelche Pläne geschmiedet, irgendwie gedacht, dies und jenes sollte ich tun. Heute wache ich auf, ich weiß nicht, was passieren wird. Also ehrlich gesagt, ich habe jetzt über einen Monat keine Nachrichten mehr gehört. Ja, ich schalte es nicht mehr an. Aus meinem einfachen Grund, es zieht mich runter. Deswegen sage ich, ich lebe mit dem Herrn Tag, von Tag zu Tag. Ja. Was kommt, so kommt. Aber mich hat erschlagen eine Nachricht. Wir waren gerade im Flugzeug und ich habe so meine Post durchgeschaut. Internet hatte ich nicht. Aber ich durfte meine E-Mails ein bisschen und Nachrichten so ein bisschen durchblättern. Zeit hatte ich genug. Und da habe ich eine Nachricht gelesen und ich dachte, ich habe falsch gelesen. Ich habe zuerst nochmal gescrollt und nochmal durchgelesen. Ja, wisst ihr, Geschwister, der Krieg momentan in Ukraine bewegt mich sehr. Weil es mir bewegen auch die Menschen, die da leiden, von beiden Seiten, Geschwister. Es leiden Menschen beiderseits. Krieg ist etwas Schreckliches. Und es bewegt mich deswegen auch so sehr, dass oft die Menschen, die wir als, uns als Christen bezeichnen, nicht begreifen, warum der Krieg geschieht. Was ändert der Krieg an mir persönlich? Ich habe jetzt während des Urlaubs William Busch gelesen wieder. Und ich bin fasziniert von dem Bruder, von seiner Einstellung. Er war mitten im Krieg. Er musste seinen Dienst tun im Krieg. Als Prediger dastehen. Predigen und Menschen unterweisen. Menschen, die keine Hoffnung hatten irgendwo. Er hat mit eigenen inneren Schwierigkeiten gekämpft. Und doch ist er gewachsen darin. Wisst ihr, Geschwister, David ist durch diese Erfahrung viel stärker im Glauben geworden. Erfahrung mit Saul. Obwohl er so viel Leid durch ihn erfahren hat, ist sein Herz nicht bitter geworden. Obwohl die Verwandtschaft von Saul in den ersten Tagen nach dem Tod von Saul haben versucht, David zu ermorden, haben versucht, mit aller Gewalt die Macht an ihre Familie zu reißen, ist David nicht bitter geworden. Geschwister, deswegen, ein Mann nach meinem Herz ist nicht umsonst. Der Herr ist nicht Mensch, er macht keine leeren Worte. Unser Herr wusste ganz genau, wer David ist. Deswegen ein Mann nach meinem Herzen. Ich las eine Nachricht und ich dachte, meine liebe Schwester, was ist mit dir? Da wird zur Auktion aufgerufen, dass wir spenden für bessere Nachtsichtgeräte für die Waffen. Und ich sehe, dass viele gespendet haben. Und ich denke da, liebe Geschwister, sammeln wir Geld für besseres Umbringen. Unter den Christen. Versteht ihr? Mich bewegt es deswegen, Weil das ist nicht unser Platz. Gestern im Gottesdienst, ich war so froh, dass wir unser Platz als Gemeinde ganz klar sehen. Ganz klar sehen in dieser Zeit, heute, in unseren Aufgaben. Ich bin sehr dankbar. Ich bin gestern nach Hause gefahren, ich habe frohlockt. Ich habe gesagt, Schatz, schau mal, die Gemeinde weiß um ihren Platz. Geschwister, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir in der Zeit, in dieser schlimmen Zeit, die wir jetzt erleben, als Christen dastehen. Unsere Waffe ist nicht Schwert oder Speer. Unsere Waffe ist das hier. Und diese Waffe kann durch Mark und Bein gehen. Diese Waffe kann Weltbevölkerungen verändern. Diese Waffe kann das ewige Leben schenken. Und das ist unsere Waffe. Und diese einzige Waffe hat der Herr uns in die Hand gegeben. Nichts anderes. Und er hat uns mit allem, was wir bräuchten, damit diese Waffe ausgeübt wird, ausgerüstet. In Apostelgeschichte 13, 22 steht dieser ganze Vers. Und nachdem er ihn angesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, ein Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Ein wunderbares Zeugnis. Zeugnis von Gott selbst. Über einen Mensch, der noch nichts getan damals hat, aber tun wird. Das Leben mit Gott kann dich verändern oder nicht. Das Leben mit Gott kann dich zu einem besseren Menschen machen oder so lassen, wie du bist. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Ein alter Mann, wahrscheinlich das war Großvater, ich weiß nicht, wie verwandt die waren, saß mit einem Jüngeren in einem Café und haben gegessen. Und der Jüngere erzählte die ganze Zeit von dem, was er plant, was er tun will, welche Vorschläge machen möchte und wie er die zukünftige Familie gründen möchte und etc. etc. Eine lange Geschichte. Und der ältere Herr hörte ganz genau zu. Und er guckte ihn an und sagte: Weißt du, mein Lieber, wo ich so jung war wie du, habe ich auch so gesprochen. Ich hatte so viele Pläne. Als ich noch keine Familie hatte, wusste ich ganz genau, wie man die Kinder erzieht, wie die Ehefrau sein wird. Wo ich kein Rentner war, wusste ich ganz genau, wie die Rentenzeit vergehen wird. Also wir wussten immer gut, bevor etwas eintritt. Und sagt: Weißt du, es gibt zwei Arten von Menschen, Klugen und Törichten. Ich musste bei uns in Jubi das Wort Törichten erklären. Ja? Viele ganz junge Leute verstehen das Wort nicht mehr. Das Dumme verstehen sie schon, aber das Törichte nicht ganz. Und da sagte er: Weißt du, ich möchte dir ein Beispiel zeigen. Sagte: Schau mal, ich habe ein leeres Glas und den kann ich füllen mit allem, was ich möchte. Und das wird voll, dann kann man genießen. Aber wenn ich nehme ein volles Glas und nehme den edelsten Wein, den es je gibt, das teuerste überhaupt, und werde das in dieses Glas füllen, wird dieser Geschmack immer verwischt sein. Es wird niemals so schmecken, wie es tatsächlich ist. So möchte Gott in dich was reinschütteln, aber du bist schon gefüllt mit dem, was du bist und was du sein willst. Wisst ihr, als ich das gelesen habe, dachte ich: Ja, das stimmt. Der Herr möchte, dass wir uns ihm komplett geben, dass wir unser Ich entleeren, dass er uns formt, dass er uns verändert. Aber da müssen wir vertrauen. Das ist das Problem. Also, Geschwister, ich sage von mir selbst, etliches musste der Herr mir nehmen, weil sonst mein Vertrauen wäre nicht gewachsen. Manchmal ist so. Und das ist nur aus Liebe. Ich musste auch bittere Pillen manchmal schlucken in meinem Leben. Ich dachte: Herr, warum? Ich könnte mit dem, was ich jetzt hatte, so vieles verändern, so vieles machen. Ja, aber dann tue ich es und nicht der Herr. Ich habe während dieser Zeit eine Predigt gehört und eine Aussage: Der Unterschied zwischen Gesetz und Gnadezeit. In der Gesetzzeit tue ich, um etwas zu erlangen. Und in Gnadenzeit tue ich, weil ich schon erlangt habe. Sehr tiefes Wort. In Gesetzeszeit tue ich etwas, um etwas zu erlangen. Und in Gnadenzeit tue ich etwas, weil ich schon erlangt habe. Wir müssen heute nichts mehr tun, um dem Herrn etwas zu beweisen. Der neue Bund, den der Herr mit uns geschlossen hat, ist einseitig gewesen. Das ist der Unterschied zum Alten Testament. Alte Testament war beidseitiger Zusammenschluss. Im Neuen Testament hat der Herr seinerseits den Bund geschlossen. Und das ist die Gnade, das ist die Liebe. Deswegen, heute fragt ich, wie sieht es aus? Bin ich bereit, dass der Herr mich fühlt? Dann muss ich mein Altes rausschütteln, mich leer lassen, damit er mich täglich fühlt, damit er mich verändert, damit er das aus mir macht, was ich sein sollte. Römer 12, Kapitel 9 bis 21, Vers. Apostel Paulus schreibt Worte an die Geschwister, die in Zeit der Bedrängnis gelebt haben. Ähnliche Zeit wie heute. Und für mich ist das sehr wichtig geworden, weil das ist ein aktuelles Wort für heutige Zeit. Er sagt hier, die Liebe sei ungeheuchelt. Hass das Böse, halt fest an Gutem. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In Ehrerbietung komme einer anderem zuvor. Im Eifer lasset nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, in der Bedrängnis haltet stand. Seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Mein Urgroßvater hat mir eine Geschichte erzählt. Als sie nach Kasachstan gebracht worden sind, ich habe das Wort gesucht für das, was getan worden ist, ja, standen sie in der Steppe. Es war kurz vor Winter. Wer kasachische Steppe gesehen hat, da wächst nichts als Unkraut. Es gibt ein paar Saigak, die man jagen könnte, wenn man Gewehre hätte, aber man hat sie nicht. Das heißt, man steht vor nichts. Und er stand mit einer 12-köpfigen Familie. Was soll er tun? Hat sich gebeugt mit der Familie, mit der Frau damals. Kinder waren am Weinen, weil die hatten nichts. Denen wurde Spaten gegeben, Axt und Bündel Salz. Das war alles, was sie hatten. Sie hatten noch ein paar Täschchen mit Kleidung mit sich gebracht. Und sagt, wir haben gebetet zu dem Herrn, Herr, bringen Sie uns über den Winter. Winter ist noch nicht angebrochen, aber die wussten, es wird hart. Und wisst ihr, er sagt, wir wären vielleicht alle umgekommen, wäre da nicht eine kasachische Familie, denn der Herr bewegt hatte. Sie kamen selber aus einem Haus, also das heißt auf Russisch Zemlyanka, die im Boden sind befand, raus. Die haben die nicht gesehen. Die haben gesehen, dass da etwas ist, aber konnten das nicht erklären, weil die solche Häuser nicht gesehen haben überhaupt. Und die haben sie zu sich genommen. Stell dir vor, da war eine große Familie. Und die haben noch 12 zu sich genommen. Und sagte, ich habe so zu dem Herrn im Dank gebetet. Er hat gesagt, wir waren fremd. Ich habe sie kaum verstanden, weil der Kasache kannte nur ein paar Wörter. Und er konnte mich nicht verstehen. Aber der Herr hat ihn bewegt, wie die Witwe damals, ja, kennen wir aus der Heiligen Schrift, dass sie sich anzunehmen, meine Familie. Und sagte, wisst ihr, Hunger, Not. Und sagte, alle 12 Kinder, die der Herr uns noch 2 weitere geschenkt hat, sind am Leben geblieben. Und sagte, da habe ich gelernt zu vertrauen. Und das beruht auf der Erfahrung. Geschwister, ich habe schon vor einiger Zeit das gesagt, Aussage heute. Wir haben wunderbare Zeit. Zeit, die der Herr uns gibt, wirklich unsere Lampen zu füllen. Damit wir in dieser Zeit Samen wirklich sammeln. Das, was der Herr uns anvertraut hat, die Felder. Und deswegen auch diese Worte, die Paulus hier schreibt, segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Geschwister, ich sage jedem, der vom Krieg irgendwie erwischt worden ist, das ist für uns dieser Vers. Wir sollen beten, damit der Krieg aufhört, dass der Friede herrscht. Ich war jetzt in Zypern, ich war in Nordseite. Der Krieg ist schon über 40 Jahre, also schon 50 Jahre her, aber noch kein Frieden. Frieden ist so, ja, da. Du kannst, wir waren 2 Uhr nachts unterwegs mit meiner Frau, das war so schönes Wetter, war 25 Grad draußen, ja, in der Nacht. Aber im Herzen ist der Frieden nicht da. Da wird noch immer gefragt, woher die Eier kommen. Kommen sie aus Süden oder aus Norden? Versteht ihr, Geschwister? Und es ist so wichtig, dass in dieser Zeit wir in dem, was der Herr uns anvertraut, Vertrauen zu ihm aufbauen, auch wachsen innerlich. Unsere Herzen, dass sie nicht hassen oder fluchen, sondern dass sie unsere Herzen segnen und bieten. Freut euch mit Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, seid auch nicht bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Seid auch das, auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht von Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist das Schwierige. Aber in meinem Kelch finde ich es nicht. Weil die Liebe ist eine Gabe. Nach Galater 5. Kapitel, Geschwister. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes, die er in uns wachsen lässt. Und wenn wir Raum lassen, so wird sie in uns wachsen. Deswegen, ich freue mich, dass wir da so sind, wie wir sind. Wir sind sehr unterschiedlich. Für mich ist es vor kurzem, vor 4 Monaten etwa, meine Frau stand abseits und ich habe mit meinem Bruder hier gesprochen. Und sie so, nach dem Gespräch von uns, sagt, Oleg, habt ihr euch gestritten, du sollst doch dich zurückhalten. Wenn du auch Meinung hast, dann sollst du, sag ich, Schatz, wir sind doch Brüder, wir können doch einander alles sagen, einander umarmen und sind doch Brüder geblieben, ja. Und die so, ja, okay, ist alles okay, dann sage ich ja. Und für die das so wichtig, ja, also die möchte nicht, dass irgendwie Streit da ist, ja, irgendwie Streitpunkte auch. Aber ich habe mich gefreut darüber, dass wir keine unterschiedliche Meinung haben. Das ist normal. Auch gestern, wir hatten zu manchen Sachen unterschiedliche Meinung. Aber das Einzige, was wichtig ist, ist das Ziel. Und euer und mein Ziel ist das gleiche. Wir möchten wachsen in unserem Heiland. Wir möchten, dass der Heiland in unserer Mitte verherrlicht wird. Wir möchten bei ihm zu Hause sein, wenn wir gerufen werden. Ich habe gestern das Wort gebraucht, abgeerntet werden. Ja? Geschwister, ich sehe nicht anders das. Ja? Also ich bin das, was der Herr gesät hat, ja. Und ich hoffe, dass er an meinem Baum arbeitet, damit ich die Früchte trage. Und irgendwann kommt die Zeit, genau wie dieser Baum hier. Also meine Kinder freuen sich jedes Jahr, wenn der Baum Früchte trägt. Unser geliebter Bruder ist schon längst nicht da, aber die Früchte sind noch da. Und meine Kinder haben mich nie kennengelernt, aber die Früchte. Und das ist wichtig. Es ist dann Leben nicht umsonst gelebt, wenn wir weg sind, dass an uns und an dem, was wir getan haben, erinnert wird. Und an diesen Früchten noch andere sich erbauen. Möge der Herr euch und mich dabei segnen, dass wir richtige Perspektive gewinnen. Dass wir sehen tatsächlich, wer es ist. Schafft euch den Überblick. Ruft zu dem Herrn auf. Fragt bei ihm. Er zeigt euch das, was ihr sehen sollt. Was ihr braucht. Herr segne dich.